Ich weiß ja nicht, mit welchen Erwartungen ihr heute Morgen hier seid und wie ihr jetzt innerlich auch offen seid nach diesen wunderbaren Jesusliedern. Aber das Erstaunliche heute in diesem Gottesdienst ist, er ist jetzt hier, ich bin da, das ist sein Name. Der kann uns anrühren. Mit diesem Tag heute, Landtags- und Bundestagswahl, verbinden sich ja bestimmt auch viele Hoffnungen von Menschen, die einen hoffen auf einen Wechsel, die anderen auf ein beständiges Weiter so. Und wie auch immer dieser Tag ausgehen wird, da geht es um Macht und um Veränderungen, die wir teilweise befürchten. Aber ich glaube, wir hoffen auch alle, das ist auch wichtig. Hoffnungen sind total wichtig. Wir sagen ja, manchmal stirbt die Hoffnung oder hoffentlich stirbt die Hoffnung zuletzt. Max Frisch, jener Schweizer Philosoph und Autor, hat mal geschrieben, der moderne Mensch lebt in einer fidelen Resignation. Keine Angst, Marie, es wird schon schief gehen. Irgendwie lass uns doch mal einfach so weitermachen. Und er sagte, das ist geradezu wie ein Kalb auf der Weide, das verloddert und verdummt, Hauptsache gut zu fressen. Also das wäre nun zu wenig. Der Mensch verloddert und verdummt tatsächlich ohne lebendige Hoffnung. Und dass wir diese lebendige Hoffnung bekommen, dazu sind wir ja hoffentlich heute Morgen auch hier in diesem Gottesdienst, dass sein lebendiges Wort uns neu erreicht und anspricht. Und ich empfinde, dass das Wort Gottes wirklich wie so eine Schatztruhe ist, dass immer wieder entdeckt werden kann. Heute heißt unser Thema, nehmt den Stein weg. Und dieser Stein, der blockiert möglicherweise unsere Hoffnung, unseren Mut für heute und morgen. Und deswegen wollen wir uns heute Morgen jeder für sich zeigen lassen, wo dieser Stein sein könnte. Hoffentlich ist da die Erwartung, dass Jesus seinen Finger genau in deinem und meinem Leben auf den Punkt legt, der verändert werden soll. Heute Morgen geht es um eine Geschichte aus der Bibel, wo ich, glaube ich, zum ersten und einzigen Mal im Neuen Testament gefunden habe, dass es sowas wie eine Single-Wohngemeinschaft gibt. Da leben Geschwister miteinander in so einer Wohngemeinschaft. Und das muss irgendwie ein tolles Haus gewesen sein, ein richtiges gutes Zuhause, wo man gerne war, sympathische Menschen, wo man gut versorgt wurde, wo man sich nett unterhalten konnte, wo man sich auf Anhieb wohlfühlte. Ich meine jenes Haus von Lazarus, Maria und Martha. Da war Jesus gerne, weil da war einfach viel Freundlichkeit, viel menschliche Nähe. Und jene Maria wird uns geschildert als eine, die so begeistert von Jesus war, dass sie wirklich so ziemlich alles hergab. Kostbare Salbe, kostbares Öl über die Füßen von Jesus ausschüttete, um ihre Ehrerbietung zu zeigen. Das wird besonders erwähnt. Das war eine große Summe, die da quasi verschwendet wurde, fast geradezu. So gerne hatte sie Jesus. Und Martha. Also Jesus lobt ja besonders die Maria, weil sie auch so ein guter Zuhörer war, weil sie sich im richtigen Zeitpunkt auch Zeit nahm, zuzuhören bei Jesus. Martha ist vielleicht für uns eher so der sympathische Typ, der sich einfach kümmert, der immer da war und was Gutes auf den Tisch brachte. Also mir liegt die Martha auch sehr nah, obwohl die gar nicht so gelobt wird. Ali ist ja so der Typ, wo ich denke, Mann, so Leute brauchte man mehr. Die hat sich toll gekümmert. Und der Lazarus muss irgendwie auch ein ganz freundlicher, netter Mensch gewesen sein. Jedenfalls, in dieser Wohngemeinschaft, da findet das statt, worum es heute in diesem Text geht. Auch bei den Menschen, die ganz nah bei Jesus sind, die eine herzliche Beziehung zu ihm haben und viel für Jesus und in Jesus investiert haben, kann es passieren, dass sie krank werden, auf den Tod krank werden. Das versteht man dann schon mal an sich auch nicht so gleich, warum das jetzt auch solche Menschen trifft. Womit hat man das verdient, fragt man ja vielleicht auch manchmal. Jedenfalls in dieser Familie war das so. Und wenn man so dicht bei Jesus ist, dann kann man doch wohl erwarten, dass Jesus das auch mitkriegt, sich darum kümmert, oder was? Also an den Glauben hat man ja doch auch so gewisse Erwartungen, wenn schon, denn schon. Dann muss sich das ja auch ein bisschen lohnen mit dem Glauben und dem Investieren für Jesus. In dieser Geschichte wird sehr deutlich geschildert, dass Jesus nicht da ist, sich auch nicht kümmert, auch auf die dringende Bitte von Martha hin. Und als Martha ihn aufsucht und ihm den Ernst der Lage schildert, da sagt er, diese Krankheit ist nicht zum Tod. Das ist weniger eine medizinische Diagnose als eine geistliche Diagnose. Er sagt, diese Krankheit ist, damit du die Herrlichkeit Gottes siehst. Und die Martha ruft so ein bisschen ab, was sie so im Glauben bis dahin gelernt hat. Und sagt, ja, das wird einmal dann in Zukunft mit der Herrlichkeit und so weiter. Sie hat um sich herum so eine fromme Mauer, viele Steine vielleicht auch aufgebaut, wo sie denkt, ich weiß doch alles eigentlich schon. Jesus mutet ihr zu, da nochmal ganz neu zu lernen. Glaube bringt uns manchmal an neue, zumutbare Grenzen. Und wir sehen hier in diesem Text, dass bei der Martha etwas geschehen wird und in dieser ganzen Wohngemeinschaft, was sie bis dahin noch nicht für möglich gehalten haben. Sie sollen nämlich hinter den vordergründigen Ereignissen das Hintergründige entdecken. Und vielleicht seid ihr heute Morgen auch hier als Menschen, die so etwas auch erleben. Da ist zunächst einmal etwas, was eure Erwartungen total enttäuscht. Kennt ihr das? Ihr seid in eine Situation gekommen, wo ihr denkt, warum ist das jetzt passiert? Ich kann das überhaupt nicht verstehen. Und ihr betet und es passiert nichts. Im letzten Jahr haben wir so eine Situation erlebt, wo wir ziemlich uns vor die Wand gefahren fühlten. Und wir uns fragten, warum passiert hier eigentlich nichts? Warum mutet Gott einem so etwas zu? Und da sind wir heute Morgen in diesem Text, den wir jetzt mal zusammen lesen wollen. Als Lazarus gestorben ist und die Maria ja auch dann noch zu Jesus hingeht, weil er sie ruft, und sie bringen diesen Vorwurf raus und sagen, wärst du nur da gewesen? Das ist ja ein richtiger Vorwurf. Warum hast du uns im Stich gelassen? Da sagt Jesus, nehmt den Stein weg, befahl er. Martha, die Schwester des Toten, wandte ein, Herr, der Geruch, er liegt doch schon 4 Tage im Grab. Jesus sagte zu ihr, ich habe dir doch gesagt, dass du die Herrlichkeit Gottes sehen wirst, wenn du Glauben hast. Da nahmen sie den Stein weg. Das Erste, worüber wir jetzt miteinander nachdenken wollen, ist, wer soll hier den Stein wegnehmen? Also nochmal, der Lazarus ist krank geworden, er ist daran gestorben. Die Schwestern verstehen das überhaupt nicht, warum Jesus sich so im Stich liegt. Wärst du nur da gewesen? Warum warst du nicht da? Warum hast du anderen mehr geholfen als uns? Wir waren doch so nah bei dir. Das verstehen sie alles nicht. Lazarus stirbt, er ist schon 4 Tage im Grab, er stinkt schon. Jesus ist im Begriff, ein großes Wunder zu tun, womit die alle nicht mehr gerechnet haben. Aber vorher beteiligt er die Anwesenden an diesem Wunder, indem er sagt, nehmt den Stein weg. Entschuldigung, wer soll den Stein wegnehmen? Ihr. Nehmt ihr den Stein weg. Damals waren ja jene Grabstätten mit großen Steinen verschlossen. In der Regel war auch der Einzelne überfordert, so einen Stein wegzurollen oder wegzunehmen. Und Jesus fordert hier auf, nehmt ihr diesen Verschluss des Grabs weg. Und ich habe darüber nachgedacht, was bedeutet das? Dieser Text macht das deutlich, dass dann gesagt wird, der stinkt schon. Was heißt das denn? Der ist sowas von tot, da geht gar nichts mehr. Hier kann man nichts mehr machen. Jesus will Wunder tun in Situationen, wo wir sagen, hier geht gar nichts mehr. Und bevor er dieses Wunder tut, sagt er zu den Beteiligten, räumt ihr den Stein weg. Und da ist also nicht nur das äußere Hindernis, dieser Riesenstein, das schaffen wir doch gar nicht. Und auch zusammen, das ist auch schon mal ein Hindernis. Wir fangen es lieber gar nicht an, lass es lieber gleich sein. Da gibt es ja auch noch innere Blockaden. Also selbst wenn der Stein weg ist, diesen Gestank, den tun wir uns schon mal gar nicht mehr an. Manche Sachen, die zurückliegen, die sind für uns sowas von abgeschlossen. Und die sind auch sowas von verwest irgendwie schon. Das stinkt uns derart, dass wir da überhaupt nicht mehr dran wollen. Kennt ihr sowas? Jesus sagt, nehmt ihr den Stein weg. Macht mir den Zugang frei für ein neues Wunder. Ihr sollt dabei beteiligt sein. Wir beten für Erweckung, das meint, dass neues geistliches Leben entsteht. Was sind denn Wunder? Wunder sind doch Dinge, die wir uns nicht erklären können, wo das Handeln Gottes besonders eindrücklich wird. Und das passiert natürlich auch, wenn Menschen zum Glauben finden. Wir beten dafür. Aber könnte es sein, dass Jesus euch hier in Dillenburg, wie uns in Herborn und wo auch immer es sei, sagt, bevor ich hier neues Leben auferwecke, seid ihr auch noch mal dran vorher. Nehmt den Stein weg. Was könnte das sein? Was könnte das sein, wenn wir für Bekehrungen beten, für neue Aufbrüche, für Veränderungen in unserem eigenen Leben? Könnte es der Stein der Enttäuschung sein? Enttäuscht sind wir ja in der Regel von Menschen, die wir gerne haben. Also Menschen, die uns nicht so besonders lieb sind, von denen können wir auch nicht so enttäuscht sein. Aber gerade die uns wichtig sind, die wir gerne haben, von denen können wir so richtig enttäuscht sein. Das hätten wir nie gedacht. Das war die Situation damals von Maria und Martha, die sowas von enttäuscht von Jesus waren. Sie im Stich gelassen, sie nicht erhört. Zunächst. Und wir lesen im Neuen Testament an verschiedenen Stellen, wie Menschen, die auch zu den wichtigen Personen des Neuen Testaments gehören, wie zum Beispiel Paulus, dass die total enttäuscht waren. Also wenn heute Morgen jemand hier ist, der sagt, ich bin sowas von enttäuscht. Meine Enttäuschung, die geht so weit, dass ich fast kurz davor bin, oder vielleicht schon ist es passiert, alles über Bord zu schmeißen. So weit kann das gehen. Man kann von Freunden, von Familie und auch von Gemeinde sowas von enttäuscht sein, dass man kurz davor ist, alles über Bord zu werfen. Das hätte man nie gedacht, dass sowas passieren könnte. Paulus hat es erlebt und er schreibt an die Korinther einen offenen Brief. Es sind viele, die schon länger in Sünde leben und nicht umgekehrt sind. Ich stelle mir vor, als dieser offene Brief, wo Paulus die Dinge alle offen benennt, anspricht und er in der Gemeinde vorgelesen wird, dass es so einen Ruck durch die Gemeinde gegeben hat. Dass die Leute so zusammengezuckt sind. Und auch die Korinther waren von Paulus enttäuscht. Dass der sowas von konservativ war. So von gestern. Und dass er ihnen nicht zugestand, was damals auch unter den Mitmenschen ganz üblich war, dass man auch neben dem Ehepartner noch einen anderen Freund oder eine Freundin hatte und so weiter, auch fürs Bett. Das gab es in Korinth. Und Paulus war enttäuscht und sie waren von ihm enttäuscht. Und wie geht Paulus damit um? Er sagt, prüft euch, redet offen miteinander, rollt den Stein weg, indem ihr die Knackpunkte zur Sprache bringt. Geht das denn? Oder sollte man einfach nur abwarten? Nein, Paulus sagt nicht nur abwarten, wie auch Jesus sagt, ihr sollt den Stein wegräumen. Wenn du jetzt an jemanden denkst, der dich sehr enttäuscht hat, wie gehst du damit um? Wartest du ab? Jesus sagt, roll du den Stein weg. Sprich du die Dinge offen an und prüf dich dabei selbst. Diesem Maßstab unterwirft sich Paulus und er sagt auch den Korinthern, so sollt ihr das tun. Da ist im Korintherbrief von Streit, Eifersucht, Wutausbrüchen, Egoismus, Verleumdungen, Intrigen, Arroganz und Durcheinander die Rede. Paulus spricht das offen an und sagt, jeder prüfe sich selbst. Und auch wo es um die Ethik geht, prüf das mal an Christus. Wenn jeder so mit sich in die Selbstprüfung geht, dann ist da eine ganz andere Grundlage, mit Enttäuschungen umzugehen. Dann lernt man einander zu sagen, ja, da ist mein Anteil. Es tut mir leid. Bitte vergib mir. Ich habe im vergangenen Jahr neu lernen müssen, diese Einsicht und die Bereitschaft, Vergebung zu leben, nicht vom Handeln anderer abhängig zu machen, sondern zu sagen, ich will das für meinen Teil einsehen und tun. Und nicht mal gucken, wie die anderen reagieren. Jeder soll sich selbst prüfen, sagt Paulus. Und ich glaube, dann kommen solche Steine der Enttäuschung ins Rollen. Ich will noch eine weitere Möglichkeit so eines Steines beschreiben. Und das ist der Stein der Bitterkeit. Wenn sich Ärger und Zorn in uns festsetzen, wird daraus Bitterkeit. Im Hebräer Kapitel 12 steht in Vers 15, gebt aufeinander Acht, dass niemand die Gnade Gottes verscherzt und dass nicht jemand unter euch wie eine giftige Wurzel ausschlägt, die viele vergiftet. Häufig ist das so, dass Enttäuschungen in einem zur Bitterkeit werden, die dann Wurzeln schlägt. Und je mehr diese Enttäuschungen sich nach innen vertiefen, umso mehr schlagen sie Wurzeln und so hartnäckiger wird das Ganze. Bitterkeit wächst zum Ärger, Schuld, die nicht vergeben wurde, Verletzungen und Wunden, die nicht heilen. Das alles geht immer tiefer. Bitterkeit ist keine Lappalie. Anstelle von Bitterkeit sollen wir etwas anderes lernen. Aber wie gehen wir mit diesem Stein auch der Bitterkeit um? Überleg mal, wo in deinem Leben solche Steine der Bitterkeit gewachsen sind. Ich habe in der vergangenen Woche mich als eher am Schreibtisch arbeitender Geistlicher und geistlicher Arbeiter mal an Gartenarbeit begeben. Was heißt, das tue ich immer wieder mal. Und da bei uns in Herborn bald Grünschnitt Abfuhr ist, habe ich mich an die Bäume begeben. Und ein Baum, den habe ich jetzt schon einige Jahre beobachtet. Der Garten ist für mich immer so ein bisschen wie Reichsgottesarbeit. Und da habe ich verstanden, warum Jesus sagt, also wenn er keine Frucht bringt, dann muss er ab. So ist ein üppig sprossender Kirschbaum, der keine Früchte brachte, jetzt dem Gericht verfallen. Ich habe ihn abgesägt. Das Baumumlegen, das ging mit Hilfe meines Sohnes und Schwiegervaters in Spee relativ flott noch, aber dann blieb noch der Wurzelstumpf übrig. Nun soll das Ganze ja neu eingesät werden und schön werden im Garten. Und ich habe mich in den letzten Tagen an die Wurzel begeben. Ich habe euch da mal ein Bild mitgebracht. Also das war ein Ding. Da habe ich erstmal die Wurzelarme hier durchtrennt. Und als ich die alle durchtrennt hatte, habe ich gedacht, jetzt ist er ja locker. Da habe ich da reingehauen, ich dachte, er ist 20 Meter nach unten noch betoniert. So eine Wurzel. Da ist mir nochmal bewusst geworden, wie das mit der Bitterkeit ist. Die sitzt so fest. Ich könnte euch jetzt noch ein Bild zeigen, wie ich nass geschwitzt daneben stehe, als es vollbracht war. Aber das ist schon eine Arbeit mit dem Stein, der Bitterkeit. Und wenn da Dinge in unserem Leben sind, in Epheser 4 steht, weg also mit aller Verbitterung, mit Aufbrausen, Zorn und jeder Art von Beleidigung. Bitterkeit überwinden heißt, seid freundlich und hilfsbereit zueinander, vergebt euch gegenseitig. Und dann gibt uns das Neue Testament so eine wunderbare Hilfe zur frühzeitigen Wurzelbehandlung. Lass die Sonne nicht untergehen unter dem Zorn. Das heißt, warte nicht ab, dass das immer tiefer Wurzeln schlägt. Mach das frühzeitig. Entfernen Sie so schnell wie möglich. Vielleicht sitzt heute Morgen jemand hier, der sagt, da ist ja nicht nur ein Baum von Bitterkeit gewachsen bei mir, das ist schon ein ganzer Wald. Aber das ist eben das Wunderbare, und wenn ich sage Wunderbare, dann hat das mit Wundern zu tun. Jesus kann wunderbar eingreifen. Dinge verändern, die wir nicht für möglich halten. Er stinkt schon. Herr, das willst du dir doch nicht antun, da nochmal reinzugucken. Und wir auch nicht. Doch. Jesus steht vor diesem geöffneten Grab und sagt, Vater, ich weiß, dass du mich schon gehört hast. Und schaut mal. Nach diesen Worten rief er laut. Da haben sie alle die Luft angehalten. Lazarus, komm heraus! Der Tote kam heraus. Seine Hände und Füße waren mit Binden umwickelt. Und sein Gesicht war mit einem Tuch verhüllt. Jesus sagte, nehmt ihm das alles ab und lasst ihn nach Hause gehen. Wenn wir Bibeltexte lesen, schauen wir durch diese Zeichen der Wunder in die tieferen Dimensionen der Herrlichkeit Gottes. Wenn wir beteiligt werden, Hindernisse aus dem Weg zu räumen, dann merken wir, was Jesus auf einmal tun kann. Er kann Menschen vom Tod auferwecken. Der Lazarus bekam noch mal ein paar Jahre dazu, aber das ist nicht das eigentliche Wunder. Das Wunder ist, die Herrlichkeit Gottes zu begreifen. Er ist da. Er kann Dinge tun, die wir niemals für möglich halten. Übrigens, wenn Jesus diese Wunder tut, und er hat mit den Jesusliedern ja schon von seiner Größe berichtet, dann ist das noch nicht vorbei mit unserer Beteiligung. Schaut mal, wie geht's weiter? Was sollen die Leute jetzt machen? Wir haben wieder einen Auftrag bekommen. Also es wäre doch was Kleines gewesen für Jesus, ihm auch noch die Binden wegzunehmen, oder? Diese Totentücher. Aber die sind noch dran. Könnt ihr euch vorstellen, wie der aus dem Grab da rauskam? Volle Binden, konnten weder sehen noch ordentlich laufen. Und so ist das, wenn jemand im Glauben neu Leben geschenkt bekommt, der kann oft noch gar nicht sehen und auch noch nicht wirklich laufen. Und da sind wir gefordert. Helft, nehmt das ab. Es sind sozusagen die Fesseln, die uns noch vom alten Todesleben umgeben, die wir einander nehmen können. Und dieser Dienst geht dann weiter, ein hoffnungsvoller Dienst. Heute Morgen sind wir aufgerufen, Steine wegzunehmen. Vielleicht ist jemand von Jesus mit seiner Hand, von der Hand Jesu berührt worden und hat ihm gesagt, du, dein Stein, lass ihn heute hier, roll ihn weg, lass es uns gemeinsam tun. Andere sind hier, die sagen, ja, ich helfe gerne, wenn jemand unter diesen Fesseln des alten Lebens leidet, ich nehme die Binden mit ab, helf zur Befreiung. Indem wir miteinander beten und das bei Jesus lassen. Das gibt Hoffnung. Für diesen Wahlsonntag. Und wunderbar, wenn Politiker auch ihre Verantwortung mit ihrem Gewissen vor Gott entdecken. Vielleicht sind politisch Tätige auch heute hier. Wir wünschen ihnen das von Herzen, dass sie in dieser Kraft der Hoffnung auch politisch arbeiten können. Und das wünsche ich für uns alle. Es ist wunderbar, dass wir einen Herrn haben, der uns hilft, Steine zu erkennen, wegzuräumen und Freiheit zu erfahren. Ich bin gerne noch hinterher zum Gespräch, auch hier vorne, und andere, die solche Befreiungsdienste mit anbieten wollen durch Gebet. Lasst uns aufstehen und beten. Vater im Himmel, wir danken dir von Herzen, dass du uns heute Morgen in dieser vielleicht bekannten Geschichte hinter ein neues Geheimnis geführt hast, wo wir beteiligt sind an Dingen, die wir für abgeschlossen hielten, nochmal neu aufzumachen, Steine wegzunehmen und Binden abzulegen. Danke für alle Befreiung durch Vergebung, für alle Überwindung von Enttäuschung und Bitterkeit und für die Kraft der Hoffnung, neu anzufangen. Danke, dass du jetzt hier bist und uns dazu hilfst. Amen.